Immanuel, Gott ist mit uns. Welch eine Nachricht, welch ein Fest, was wir heute feiern können. Weihnachten. In dem Vers, der über den Tag heute steht, da heißt es: Fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt David. Ich verkündige euch große Freude, große Freude. Gott kommt auf diese Welt zu uns, um das Leben mit uns zu teilen, um uns zu helfen in den Dingen, die wir alleine nicht können. Herzlich willkommen zu diesem Weihnachtsgottesdienst hier, ein besonderer Gottesdienst, Weihnachten. Wir feiern die Geburt von Jesus, Jesus, dem Erlöser dieser Welt. Das ist wirklich ein Grund zu feiern und fröhlich zu feiern. Zu diesem Gott, der sich ganz klein macht und zu uns auf die Welt kommt, zu dem möchten wir beten. Und es wäre schön, wenn er dazu aufsteht. Vater im Himmel, hab Dank, dass wir Weihnachten feiern können. Dass wir deine Menschwerdung in Jesus Christus feiern können. Dass wir fröhlich feiern können. Die Engel haben damals gesagt, fürchtet euch nicht. Und auch in dieser Welt gibt es vieles, was uns Angst machen kann und was uns in Sorge bringt. Aber wir wollen innehalten heute Abend und auf dich gucken, auf die Möglichkeiten, die du hast. Du hast alle Möglichkeiten, du tust Wunder über Wunder und dafür danken wir dir. Danke für diesen besonderen Abend, der da in Bethlehem geschehen ist. Im Dreck, in der Kälte, in der Armseligkeit bist du zur Welt gekommen. Danke dafür. Danke, dass das für uns ein Segen ist. Danke, dass wir dein Wort haben, das uns das auch so sagt, was geschehen ist und was noch geschehen wird. Danke, dass du uns lieb hast. Danke, dass du gegenwärtig bist. Wir bitten dich für diesen Gottesdienst und für diesen Abend, dass deine Liebe sichtbar wird in allem, was wir hören, in allem, was wir reden. Danke dafür. Amen. Es gibt Geschichten, die sind einfach unglaublich. Und dennoch sind sie wahr. Weihnachten, das wir heute feiern. Gott kommt in seinen Sohn Jesus zur Welt, um das Leben mit den Menschen zu teilen. Unglaublich, aber wahr. Ohne Prunk, Gold oder roten Teppich kommt der König aller Könige zur Welt. Das ist wirklich kaum zu glauben. Von einer anderen Geschichte, die ebenfalls mit Weihnachten zu tun hat und einfach unglaublich, aber wahr ist, davon wollen wir erzählen. Wir gehen zurück in die Jahre um 1515 bis etwa 1520. Es ist zu Beginn der Reformation. Giovanni de' Medici wird zum Papst gewählt und nennt sich fortan Leo X. Der Petersdom in Rom wird gebaut und verschlingt riesige Summen an Geld. Geld, das eigentlich nicht vorhanden ist. Papst Leo ließ daraufhin den Ablasshandel im großen Stil ausbauen, um damit die klamme päpstliche Schatulle aufzufüllen. Martin Luther nahm das dann zum Anlass, seine sogenannten 95 Thesen zu verfassen und auszuhängen. Daraufhin wurde Luther vom Papst Leo exkommuniziert. Die Zeiten damals waren anders. Und Papst Leo war schon wie seine Vorgänger in die italienische und europäische Politik verschreckt. Man hatte Macht und man nutzte das auch aus. Ein anderer zu dieser Zeit mächtiger Mann ging im päpstlichen Palast ein und aus. Jakob Fugger, ein Geschäftsmann aus Augsburg. Aber er war nicht nur ein einfacher Händler, sondern auch ein kluger Kopf. Und das große Familienunternehmen wurde noch größer unter seiner Regierung oder unter seinem Einfluss und noch mächtiger. Fugger war damals der bekannteste, reichste und mächtigste Bankier. Er finanzierte Kaiser, Könige und deren Kriege. So gewann er großen Einfluss auf die europäische Politik. Alles natürlich zum eigenen Vorteil und um Reichtum und Macht zu mehren. So wurde er als Bürgerlicher in den Adelsstand erhoben und nannte sich fortan Reichsgraf Jakob Fugger von der Lilie. Diesen beiden Männer also, Jakob Fugger und Papst Leo X., sind die Hauptakteure in der unglaublichen Geschichte, die wir euch heute erzählen möchten. Es handelt sich dabei um ein Gespräch der beiden, wie es sich in etwa zugetragen haben könnte.
Ah, Papa, Papa, buongiorno. Papa, buongiorno.
Guten Tag, mein lieber Fugger. Schön, euch wieder hier in Rom begrüßen zu können. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Reise. Ihr spracht in dem Brief um ein Ersuchen. Ein Ersuchen einer Audienz. Und darin geht es um eine prekäre Angelegenheit, schrieben sie. Ihr habt mich sehr neugierig gemacht. Worum handelt es sich?
Oh, danke, heiliger Vater, für die schnelle Gewährung dieser Audienz. Es handelt sich tatsächlich um eine prekäre Angelegenheit, denn es geht um Geschäfte und das liebe Geld.
Geld, 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 immer ganz und immer wieder geht's ums liebe Geld. Bringt ihr welches? So her damit. Möchtet ihr welches vom Papst? So ist die Antwort nein. Aber ihr macht so unklare Angaben in eurem Brief. So sagt mir klar und deutlich, was ihr vom Heiligen Stuhl erwartet. Was also wollt ihr von mir? Ich habe wenig Zeit, denn gleich kommt Donaldo Bramamente. Er wird nicht fertig mit dem Dom, mit dem Petersdom. Ein Fass ohne Boden.
Genau darum geht es, Eure Heiligkeit. Ich werde helfen, dieses Fass zu flicken.
Ich kenne dich, Jakob Fugger. Du bist ein Schlitzohr. Willst du den Peterspfennig in Augsburg erhöhen und die Hälfte davon selbst behalten?
Warum habt ihr denn kein Geld, wenn ihr selbst solche guten Ideen habt? Nein, es geht um den neuen Erlass. Er verbietet uns Händlern, um die Weihnachtstage die Waren auf den Märkten zu verkaufen.
Bereits seit dem Jahre 321 gilt die gesetzliche Sonn- und Feiertagsruhe. Aber niemand hält sich daran. Das Theater auf den Märkten mit Gauklern und Feuerschluckern, es missfällt mir.
Es lockt aber doch die Menschen an.
Aber doch nicht zu Weihnachten. Sie können an anderen Tagen kaufen, sich vergnügen und zerstreuen.
Aber die Menschen lieben es und uns Kaufleuten entgeht eine Menge Geld. Könnt ihr euch immer noch nicht vorstellen, warum ich die lange Reise nach Rom angetreten habe, um persönlich bei euch vorstellig zu werden?
Nein, nein, ich kann euch noch nicht folgen. Einfacher wäre es, ihr sagt es endlich frei heraus.
Nun gut, ich kaufe euch Weihnachten ab.
Ihr scherzt. Jakob Fugger, ihr scherzt. Weihnachten gehört nicht mir.
Ich kaufe es euch ab für 10.000 Gulden.
10.000 Gulden? Ach, vielleicht gehört es mir ja doch.
Ah, ihr beginnt klug zu werden.
Wie stellt ihr euch das vor? Wie soll ich Weihnachten verkaufen?
Keine Angst, ihr sollt Weihnachten ja nicht abschaffen. Wir Händler kaufen nur das Recht, an Weihnachten Handel treiben zu dürfen. Und wir werden nicht weiter mit Ablässen bestraft, wenn wir unseren Geschäften nachgehen.
10.000 Gulden? Ich werde mich in den nächsten Monaten mit meinen Kardinälen über diese Angelegenheit beraten.
Nein, nein, das Angebot gilt nur heute.
Das hatte ich mir doch gedacht.
Ihr müsst den Erlass zurücknehmen. Ich weiß, dass du pleite bist, Giovanni de' Medici. Den Handel kannst du nicht ablehnen.
Noch einer, der mich duzt? Ich glaube, ich kann wirklich nicht ablehnen. Habt ihr die Gulden dabei?
Kommt mit.
Unglaublich. Das Gespräch wirkt tief, weil es war ja keiner dabei, von uns schon mal gar nicht. Aber das Ergebnis war so, dass der Handel zu Weihnachten erlaubt wurde.
Ich lese aus Lukas 2, die Verse 1 bis 20. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches, sich in Steuernlisten eintragen zu lassen. Es war das erste Mal, dass solch eine Erhebung durchgeführt wurde. Damals war Quintilius Gouverneur von Syrien. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Auch Josef machte sich auf den Weg. Er gehörte zum Haus und zur Nachkommenschaft Davids und begab sich deshalb von seinem Wohnort Nazareth in Galiläa hinauf nach Bethlehem in Judäa, der Stadt Davids, um sich dort zusammen mit Maria, seiner Verlobten, eintragen zu lassen. Maria war schwanger. Während sie nun in Bethlehem waren, kam für Maria die Zeit der Entbindung. Sie brachte ihr erstes Kind, einen Sohn, zur Welt, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe. Denn sie hatten keinen Platz in der Unterkunft bekommen. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr. Aber der Engel sagte zu ihnen: Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Mit einem Mal waren bei dem Engel große Scharen des himmlischen Heeres. Sie priesen Gott und riefen: Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde. Für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Daraufhin kehrten die Engel in den Himmel zurück. Da sagten die Hirten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Sie machten sich auf den Weg, so schnell sie konnten, und fanden Maria, Josef und bei ihnen das Kind, das in der Futterkrippe lag. Nachdem sie es gesehen hatten, erzählten sie überall, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, mit denen die Hirten sprachen, staunten über das, was ihnen da berichtet wurde. Maria aber prägte sich all diese Dinge ein und dachte immer wieder darüber nach. Die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte.
Euch ist heute in der Stadt Davids ein Erretter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und dies sei euch das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Alle Jahre wieder, die Kinder warten schon gespannt auf Weihnachten und den Tag der Bescherung und die Geschenke. Dass dieses Kind, das dort in Bethlehem geboren wurde, unser Schöpfer ist, das kann man kaum begreifen, aber man darf es im Glauben annehmen. Besucht ein Staatsmann, ein König oder eine Königin ein anderes Land, werden die aufwendigsten Vorbereitungen getroffen. Wenn der amerikanische Präsident einen Staatsbesuch macht, reist er mit einem eigenen Jumbojet mit der Air Force One an. Man sagt, und das wird wohl auch so sein, dass sich darin in den Flugzeugen, die ihn begleiten, verschiedene Limousinen befinden, in denen der Präsident dann nachher unterwegs ist. Dazu noch eine Reihe von Bodyguards und eine Menge Kleidung. Aber wie war das, als der König aller Könige auf diese Erde kam, um uns zu besuchen? Unser Sohn, der Sohn Gottes, der Schöpfer von allem. Keine Air Force One, keine Limousinen, keine Bodyguards und keine Menge an Kleidern. Die Zeichen, mit denen der Herr uns besuchte, waren die Windeln und die Krippe. Und später sagte Jesus von sich selbst, dass er, der Menschensohn, nicht einmal ein Kopfkissen oder einen Stein hätte, worauf er sein Haupt niederlegen könnte, um sich auszuruhen. Als er starb und ins Grab gelegen wurde, war es nicht einmal sein eigenes Grab, sondern das eines anderen Menschen. Warum das alles? Ein Bibelvers bringt es auf den Punkt. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der da reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Das steht im 2. Korintherbrief im 8. Kapitel. Er wollte uns nicht seinen Prunk vor Augen stellen. Das wäre möglich gewesen, aber er wollte das nicht, sondern etwas viel Größeres. Die Ewigkeit und das Mittel dazu, das uns in diese Ewigkeit bringt, nämlich die Vergebung unserer Sünden. Wir dürfen heil werden an Seele und Geist. Wir dürfen gereinigt werden und mit Gott in Verbindung treten. Und jeder, der das glaubt, dass Jesus arm wurde, um ihn selbst reich zu machen, der wird den Reichtum Gottes eines Tages auch erleben. In diesem Sinne denken wir daran, Gott kam anders. Er wurde arm, um sie, um mich, um euch reich zu machen. Nicht begrenzt, sondern unbegrenzt für alle Ewigkeit. Ein schöner, großartiger Grund, um wirklich frohe Weihnachten zu feiern.
Was für eine unglaubwürdige Geschichte und trotzdem völlig normal. Ich sage das mal so ganz deutlich, denn immer dann, wenn wir als Menschen losgelassen werden und in der Lage sind zu tun und zu lassen, was wir wollen, ziehen wir das durch, oder? Kennt ihr doch auch selbst. Und das ist genau der Punkt, um den es mir geht heute an diesem Heiligabend. Ich möchte uns einen Text gleich lesen, der in eine völlig andere Richtung geht und deutlich macht, worum es eigentlich an Weihnachten geht. Wenn ich das verstanden habe, wird diese Geschichte mit dem Papst und mit dem Fugger völlig unglaubwürdig und sinnlos. wenn ich sie aber nicht verstanden habe. Es ist das Normalste der Welt. Ich lese aus Johannes 1, die Verse 1 bis 5 und 9 bis 14. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn geschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes, sie sind aus Gott geboren worden. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Soweit der Text für heute Abend, in dem es darum geht, dass Gott Mensch wird. Das ist das, was für mich wirklich unglaublich ist. Wenn wir uns umsehen in allen Religionen dieser Welt, wenn wir uns umsehen bei dem Umgang von Menschen zu ihren Vorgesetzten, wie auch immer, sehen wir immer ein Prinzip. Der, der unten ist, muss sehen, dass er sich mit dem, der oben ist, gut steht. Und da ist es egal, ob man dabei irgendeine Gottheit hat, ob man einen Chef hat oder ob man irgendwann mal ins allgemeine Nirvana oder wie auch immer eingehen will. Ich muss immer durch mein Verhalten dafür sorgen, dass ich an den Punkt komme, dass ich gut genug geworden bin. Das Problem dabei ist nur, und das ist eigentlich die schlechte Nachricht an diesen ganzen Geschichten, kein Mensch packt das wirklich. So viele sich das eingebildet haben im Laufe der Zeit, kein Mensch packt das wirklich. Und das ist genau der Punkt, an dem Gott, von dem wir in der Bibel lesen, einspringt und sagt, ich weiß, aber ich habe die Menschen lieb. Ich mag sie. Ich möchte Gemeinschaft mit ihnen haben. Ich habe sie nicht nur so ins Blaue hinein geschaffen und dafür gesorgt, dass sie irgendwann nur noch Unsinn machen. Nein. Er hat die Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Das aber nicht einfach so, weil er ihnen keine Wahl lässt, sondern auf die Art und Weise, dass er sagt, ich will, dass ihr auch mich liebt. Nicht nur ich euch, sondern ihr auch mich. Und das wisst ihr im Umgang normal miteinander. Liebe ist etwas, was man niemals erzwingen kann. Man kann andere Menschen niemals dazu drängen, einem zu lieben. Man kann es versuchen, es gibt dafür genug Leute, die normalerweise eine besondere Behandlung brauchen. Aber wir schaffen das nicht. Wir schaffen es nicht, andere dazu zu zwingen, uns wirklich zu lieben. Und Gott weiß, dass wir als Menschen, wenn wir unseren eigenen Kopf haben, und den hat er uns ja gegeben, dass er uns nicht zwingen kann. Und deswegen macht er etwas völlig anderes als das, was wir erwartet haben. Nämlich Gott wird Mensch. Mensch, damit wir als Menschen ihn verstehen können. Damit wir als Menschen in der Lage sind zu verstehen, was er von uns eigentlich will. Und Johannes belegt das mit zwei Bereichen, in denen er das deutlich macht. Er sagt, auf der einen Seite ist dieser Gott, der Mensch geworden ist, das Wort, er ist das Reden Gottes. Er ist der, der uns sagt, was die Realität ist. Er ist der, der auf uns zukommt und er ist gleichzeitig auch das Licht für uns Menschen. Wenn an einem Mittwochabend unser Bibelkreis bei mir zu Hause ist und gerade jetzt so in der Winterzeit, ist das immer lustig, wenn wir unseren Kreis zu Ende haben und die Leute gehen dann raus. Am Anfang, so im Sommer, ist das kein Problem, dann sieht man noch die Treppenstufen und alles, aber im Winter steht man sich im Licht, weil man das Licht hinter sich hat und selbst seinen Schatten wirft. Und viele, die sich nicht so gut auskennen und nicht genau wissen, wo die Treppenstufen sind, tun sich ganz schwer. Und deswegen, unsere Leute sind ja nicht dumm, kommen die jetzt mit Taschenlämpchen oder sie benutzen das Licht von ihrem Handy. Da ist man ja mittlerweile ganz gut dabei. Wir brauchen manchmal dieses Licht, um zu sehen, wo der Weg hergeht, damit wir sicher gehen können. Und so ähnlich ist das bei dem, was Johannes hier deutlich macht. Jesus ist der, der das Licht ist für uns. Er leuchtet in die Finsternis, damit wir den Weg sehen. Damit wir sehen, wo es lang geht, damit wir sehen, wo es hingeht. Er ist der, der uns die Augen öffnet und uns die Möglichkeit gibt, zu erkennen, was er eigentlich ist und wie er eigentlich ist. Aber wir Menschen, wir sind an der Stelle natürlich unbelehrbar, wisst ihr ja alle. Und das Ergebnis davon ist völlig klar, nämlich man glaubt ihm nicht. Und das macht der Johannes deutlich. Johannes, der ja von Natur aus oder von Geburt an Jude war, der in seinem Volk gelebt hat, der vieles mit Jesus erlebt hat, der sagt, dass obwohl Jesus der Ursprung des Lebens ist, der Schöpfung, letztlich der Ursprung von uns selbst, obwohl er alles für uns getan hat, schon in der Vergangenheit, uns die Möglichkeiten, die Türen geöffnet haben, ist es einfach so, dass selbst sein Volk nichts von ihm wissen wollte. Selbst die, zu denen er gehörte, wollten nichts von ihm wissen, denn es kann ja jeder herkommen und sagen, wo es lang geht. Und da Jesus sich nicht so verhalten hat, wie die Leute zu seiner Zeit es von dem erwarteten Messias erhofft hatten, nämlich, dass er jetzt so richtig mal kommt, seine Schwerter auspackt und dafür sorgt, dass die Römer endlich das Land wieder verlassen. Und weil er das nicht getan hat, hat man ihn nicht erkannt. Es passte nicht in ihre Vorstellung, in ihr Bild, das sie sich selber gemacht haben. Und deswegen wollte sogar sein Volk nichts von ihm wissen. Traurig, aber wahr. Und bis heute ist es so, dass die meisten, die im Judentum leben, ihren eigenen Gott nicht kennen und kennen wollen. Traurig, aber wahr. Und das, obwohl, so wie wir eben gesehen haben, Gott durch ihn geredet hat. Obwohl er das Licht für die Menschen ist, obwohl er ihnen zeigt, wo es lang geht, obwohl er ihnen vieles getan hat, ist es einfach so, dass wir als Menschen von uns aus eigentlich eher unsere eigenen Wege gehen. Genauso wie dieser Jakob Fugger. Der wusste, dass das Christentum die Staatsreligion war und das schon seit über 1000 Jahren. Und er wusste von den Inhalten, das war alles okay. Ob er das geglaubt hat oder nicht, wissen wir nicht so genau. Aber auf jeden Fall, es war ihm nicht wichtig. Es spielt nicht die Rolle, weil es andere Sachen gibt, die wichtiger sind. Nämlich Handel zu treiben. Der wichtigste Bankier zu sein. Der zu sein, der am meisten Geld hat und der mit seinem Geld mal eben über die Geschicke der Welt regiert. Und sich damit ausgerechnet, und diese Geschichte ist belegt, also das ist also keine Fiktion, diese Geschichte ist belegt, der sich mit dem anderen anlegte, der genauso glaubte, dass er derjenige ist, der die Geschicke der Welt regiert. Interessant, sich damit mal so auseinanderzusetzen. Aber der Unterschied, und das ist das Besondere dabei, wenn jemand, so wie Johannes das schreibt, Jesus trotzdem glaubt, obwohl es unwahrscheinlich vielleicht ist, obwohl ich nicht alles verstehe, dazu sagt er, wer ihn annimmt, der wird Gottes Kind. Komisches Bild, oder? Wir würden uns vorstellen, wenn ich Jesus annehme, dann bin ich sein Minister. So wie Petrus das schreibt, dann bin ich Priester und Prophet und alles Mögliche. Das sind alles Sachen, die sind okay. Aber Gottes Kind? Ausgerechnet Johannes, der von den Jüngern Jesu, dem es ganz, ganz viel um Beziehungen geht, um das Miteinander geht, der sagt, Gott möchte, dass wir seine Kinder werden. Zurzeit ist mein Sohn mit seiner Tochter da, die ist jetzt gut 2. Und wenn man sich das anguckt, wie die mit ihrer Mutter umgeht, beziehungsweise wie die ihre Mutter tyrannisiert, so sage ich das manchmal, sorry, wenn das so ist, aber sie hängt ihr immer am Hals, so gut das nur eben geht, und sie bestimmt, was alles passiert. Aber sie weiß, wenn irgendwas ist, ich kann immer zu meiner Mama gehen. Und wenn die gerade mal nicht da ist, dann ist wenigstens der Papa da. Ich kann immer zu dem anderen gehen. Ich bin da sicher. Ich habe da jemand, der tröstet, wenn es problematisch wird. Ich habe da jemand, der mich aufbaut, wenn es nicht anders geht. Ich habe da jemand, auf den ich mich verlassen kann, der dafür sorgt, dass ich genau das zu essen kriege, was ich gerne mag. Und so weiter und so weiter und so weiter. Manchmal stressig für uns, das mitzuerleben. Auf der anderen Seite drückt das aber genau das aus, worum es geht. Nämlich, meine Enkelin vertraut ihren Eltern. Sie glaubt ihnen. Sie weiß genau, ich kann mich darauf verlassen. Und auch wenn wir als Eltern niemals perfekt sind und auch Fehler machen, das spielt gar nicht so eine große Rolle. Das ist jedem so gegangen und das macht auch jeder weiter so. Aber ich weiß, ich kann mich darauf verlassen. Und deswegen wird dieses Bild von Johannes benutzt, um deutlich zu machen, wie unser Verhältnis zu unserem Gott aussehen soll und kann. Er macht deutlich, Gott liebt uns so sehr, dass wir seine Kinder werden. Nicht klein und unmündig, mit gar keinen Möglichkeiten, sondern wir sind seine Kinder, indem wir verstanden haben, wir brauchen ihn. Und es ist schön, dass er da ist. Es ist schön, dass wir ihn haben, dass wir diese Möglichkeit haben, Leben zu erkennen auf eine ganz andere Art und Weise. Und damit das möglich wurde, wurde Gott Mensch. Gott lebte in Jesus auf dieser Erde, unter den Menschen, die ihn kennengelernt haben. Einige damals, so macht es Johannes deutlich, sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Die Herrlichkeit Gottes zu sehen, hatten nur wenige die Möglichkeit. Johannes gehörte dazu, als sie auf dem Berg bei Jesus waren und er, so steht es in der Bibel, wird das Wort übersetzt, verklärt wurde. Also er bekam seine eigentliche Gestalt sichtbar auf dieser Erde. Und der Petrus, der ja immer schneller mit dem Mund als mit dem Kopf war, der sagt, lasst uns doch hier bleiben. Besseren Platz gibt's nicht. Wir bauen hier eine Hütte und richten uns hier gut ein. Da ist genau der Platz, wo wir hingehören. Sie haben ein wenig von der Herrlichkeit Jesu gesehen und erkannt, da will ich nie wieder weg. Davon will ich nie weniger als jetzt. Das ging leider nicht. Sie mussten wieder zurück zu den anderen und es ging wieder normal weiter. Aber sie haben etwas gesehen, was ihnen deutlich machte, an dem Kerl ist viel mehr dran, als man normalerweise sehen kann. Und das haben sie verstanden. Und das war das, was sie gehalten hat. Johannes war ein anderer, der ebenfalls das Ganze miterlebt hat und dem das so wichtig war. Er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Wir haben aber auch seine Gnade gesehen, die Art und Weise, wie er mit den Menschen umgeht, wie er Kranke heilt, wie er Verletzte aufrichtet, wie er niedergeschlagenen Menschen neuen Mut gibt, wie er verzweifelten Leuten Hoffnung vermittelt, wie er selbst den Leuten, die in der damaligen Zeit gesundheitlich keine Chance hatten, jemals wieder in die Gesellschaft reingelassen zu werden, den Leprakranken oder Aussätzigen, wie das in den alten Übersetzungen übersetzt wird, wie er denen Reinheit gegeben hat. Das heißt, das Verschwinden dieser Krankheit ohne Antibiotika. Heute können wir damit klarkommen, aber damals nicht. Damals war das ein Todesurteil. Und es gibt so bösartige Menschen, die sagen, die Leute, die lebten damals und faulten so vor sich hin. Und das ist einfach etwas, wo Jesus deutlich macht, es ist egal, was ihr habt. Es ist egal, wo ihr euch was eingefangen habt. Ich bin da für euch. Ich möchte, dass ihr meine Kinder seid und euren Weg mit mir geht. Nicht immer ist es so, dass wir all das bekommen, was wir gerne hätten. Das machen wir auch bei unseren eigenen Kindern nicht. Hoffe ich wenigstens. Denn das würde niemals gut für uns sein. Ich fand das interessant. Eine ältere Dame hat mal erzählt, so aus ihrer Jugendzeit, und sie sagt, das Beste an Gott war, dass er verhindert hat, dass ich 5 Freunde, die ich gerne zum Mann haben wollte, nicht gekriegt habe. Er hat das verhindert. Und später wusste sie, warum. Und als sie das erlebt hat, war sie sauer und konnte es nicht verstehen. Schritt für Schritt kam sie aber weiter und hat den Mann gefunden, den sie wirklich liebte. Und der sie liebte und sie aufgebaut hat, ihr geholfen hat. Das ist eben der Punkt. Unsere Wünsche sind nicht immer das, was wirklich gut für uns ist. Aber da, wo wir mit Gott gehen, baut er uns auf und hilft uns, zeigt uns Wege. Nicht immer zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerne hätten, nicht immer auf die Art und Weise, wie wir es gerne hätten, aber er sorgt dafür, dass wir den Weg finden. Wir sehen etwas von der Herrlichkeit Gottes, wenn Gott eingreift und tatsächlich manchmal auch Kranke gesund macht, auch heute noch, passiert ja. Und das ist einfach schön, das zu erleben. Wir sehen seine Herrlichkeit, wenn er Menschen neue Hoffnung schenkt. Wenn er Menschen frei macht von ihren Bindungen, aus denen sie menschlich nicht mehr rauskamen. Und das ist einfach schön mitzuerleben und zu sehen. Auf der anderen Seite, wenn wir diese Herrlichkeit Gottes nicht sehen, wenn wir nicht erkennen, wer Jesus wirklich ist, ist es völlig normal, wenn wir versuchen, mit eigener Kraft das zu erreichen, was wir können. Es ist nichts Außergewöhnliches, es ist nichts Schlechtes, sondern es ist völlig normal, weil wir ja nichts Besseres haben und nichts Besseres kennen. Ihr kennt alle diesen Spruch, alle denken an sich, nur ich denke an mich. Müssen wir doch, oder? Wenn ich weiß, es ist jemand da, der mich liebt, der mich kennt, der genau weiß, was ich brauche. Und er hat das bewiesen, indem er als Gott Mensch wurde. Als Gott, der allmächtig war, der Himmel und Erde in seinen Händen hält, wie auch immer das gehen mag, auf einmal zu einem Säugling wird, der nichts mehr kann. Nicht reden, nicht laufen, der nicht mal seinen Schließmuskel entsprechend kontrollieren kann. Nichts. Gott wird Mensch für uns, damit wir sehen, ein Mensch, der mit Gott lebt, kommt weiter. Damit wir verstehen können, wie Gott uns Menschen sieht. In dem hat Jesus uns das vorgelebt. Er hat uns gezeigt, wie das geht. Und er hat uns seinen Geist gegeben, damit er in uns reden kann und wir ihn verstehen können. Er ist der Gott, der redet, zu uns redet, zu jedem, der bereit ist, auf ihn zu hören. Wer Gottes Herrlichkeit sieht, der geht seinen Weg mit ihm. Wer sie nicht sieht, wird andere Sachen tun, zwangsläufig. Ich habe ja nichts Besseres. Und das ist für mich dieser Punkt, der mir so wichtig geworden ist, dass ich sage, je älter oder je länger ich meine Arbeit mache und je länger ich auf der Kanzel stehe und immer wieder neu predige und predige, wo ich manchmal meine, das müsste einem doch eigentlich langweilig werden, wo ich mich immer wieder neu überraschen lasse und erkenne, wie Gott plötzlich neue Sachen zeigt und deutlich macht, Zusammenhänge aufdeckt, die helfen mir und manchmal auch anderen. Und das ist einfach so schön. Gott redet heute zu uns. Und er bietet uns das an, sein Kind zu sein. Jedem, der bereit ist dazu. Aber er bietet uns nicht an, sein CEO zu werden. sondern sein Kind. Und das ist für manch einen das Problem, dass wir sagen, aber ich will doch selber bestimmen. Ich bin doch derjenige, der weiß, wo es lang geht. Und da, an dieser Stelle, stehen wir. Wir sehen das bei dieser Geschichte mit dem Jakob Fugger und dem Papst damals, was das aus einem Menschen machen kann. Und ich würde sagen, beiden machen kann. Auf der anderen Seite können wir hergehen und sagen, ja, ich glaube, dass dieser Gott es wirklich gut mit mir meint. Und er wurde Mensch, damit ich ihn kennenlernen kann. Damit ich die Möglichkeit habe, mich von ihm ansprechen zu lassen. Und er ging sogar so weit, dass er sein Leben dafür gelassen hat, damit all das, was zwischen uns steht, vergeben werden kann und weggenommen werden kann. Das ist Gottes Geschenk an uns. Und das feiern wir Weihnachten. Und wir tun gut daran, dass wir es feiern, uns darüber freuen und ihm wirklich auch den Wert zumessen, den es verdient. Amen. Lasst uns aufstehen und miteinander beten. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du ein guter Gott bist. Dass du mit uns gehst, dass du uns zur Seite stehst, dass du uns hilfst, deinen Willen zu tun und deine Wege zu erkennen. Dass du uns die Augen öffnest für das, wie du bist und wer du bist, aber auch wer wir selber sind. Und dass wir nur gewinnen, wenn wir uns dir anvertrauen. Hilf uns, das festzuhalten und auf diesem Weg auch weiterzugehen. Danke dafür, dass du da bist. Und ich bitte dich darum, dass du uns begegnest in diesen Feiertagen. An der einen oder anderen Stelle noch einmal ganz persönlich nachhakst und uns deutlich machst, wie schön es ist, Kind Gottes zu sein, weil du Mensch geworden bist, ein Kind geworden bist und gezeigt hast, dass es gut ist, diesen Weg zu gehen. Danke dafür. Amen. Amen.